Thema für heute, das Aber der Gemeinde. Und die Predigt fußt auch ein bisschen in der Verkündigung vor 2 oder 3 Wochen von Simon Rohr über das Angst haben. Ich glaube, wir kennen das Problem, dass wir sehr oft Angst haben und viele Ängste sind ja auch zutiefst in uns inne. Und nicht auf der Wandtafel aufgeschrieben. Und auch in das Thema hinein soll das, was wir heute anschauen, reden, nämlich das Aber der Gemeinde. Und ich möchte hier, jetzt hoffe ich, dass das diesmal klappt. So. Ja, super. Ein Vers zu Grund legen, und das steht in Apostelgeschichte 12, Vers 5. Da steht, so wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Also wir haben hier Episoden aus dem Leben von Petrus. Aber nicht wie das in vielen Predigten in der Vergangenheit der Fall war, ist heute der Petrus quasi das Zentrum von unseren Überlegungen, sondern eben das Aber. Und was ist das Aber? Da haben wir es in Vers 5. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Ich glaube, wir kennen die Geschichte, weil es ist eine sehr beeindruckende Geschichte in Apostelgeschichte 12. Aber auch wenn wir etwas kennen aus der Bibel und manchmal vielleicht auch nur meines zu kennen, aber selbst wenn wir es sehr gut kennen, ist die Bibel so tief und so vielfältig und Gottes Rede so persönlich zu uns, dass wir eigentlich nie können sagen, der Text, den kann ich ad acta legen, weil ich ihn jetzt eigentlich kenne. Sondern auch 20 oder 30 Jahre nachdem wir das erste Mal die Bibel gelesen haben, ist die Bibel jeden Tag wieder brandneu. Weil die Bibel redet in unsere Leben hinein, respektive der Heilige Geist redet durch das Wort Gottes zu unseren Herzen. Und darum wollen wir das, was wir heute, das Aber heute auch entsprechend ernst nehmen. Was war die Ausgangslage gewesen? Und da gehen wir weiter und nehmen uns die Bibel führen, respektive da ist es jetzt an die Wand projiziert. Und da steht in Apostelgeschichte 12, Vers 1, um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Der Jakobus ist der Bruder von Johannes gesehen. Das wird hier eigentlich jetzt weniger, ist weniger wichtig im Sinne, dass wir die Familiengeschichte kennen. Aber Jakobus hat es noch manche gehabt in seiner Zeit, dieser Zeit. Und wenn das steht, Jakobus, der Bruder des Johannes, so sehen wir einerseits, dass das einer von den ersten Jüngern gesehen ist, wo Jesus Christus gefunden hat. Es sind nämlich der Jakobus, der Johannes und der Andreas und der Simon Petrus sind die erstberufenen Jünger gesehen, wie wir das in Matthäus und Lukas Evangelium lesen. Aber der Jakobus und der Johannes haben noch eine andere Eigenschaft gehabt. Sie werden die Donnersöhne genannt. Das sind die Söhne des Zebedäus, die Donnersöhne. Und schon in den Evangelien, Markus 10, Vers 39 und Matthäus 20, Vers 23, wird uns angetönt, welchen Todes der Jakobus wird sterben. Ist auch hochinteressant. Jesus sagt ihnen, denn du wirst den gleichen Kelch trinken, wie ich trinke, sagt Jesus dort im Jakobus. Und eigentlich haben wir dort Erfüllung von dieser Situation. Jetzt lesen wir weiter. Und als er, also der Herodes, sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Wir haben jetzt also eine Situation, wo alle gewusst haben, dass der Jakobus ermordet worden ist mit dem Schwert. Und das hat den Juden sehr gefallen. Also das ist nicht eine unbekannte Situation irgendwo im Hintergrund gesehen. Und darum hat der Herodes gefunden, das ist doch super. Jetzt schnappen wir uns den Nächsten. Jetzt nehmen wir den Petrus und jetzt kann ich gerade noch einmal so einen Erfolg feiern. Also müssen eigentlich, wenn wir uns jetzt in die Situation von diesen Leuten damals versetzen, insbesondere von der Gemeinde, müssen wir sagen, denen ist eigentlich sonnenklar gewesen, was jetzt passiert. Der Jakobus hat er gekillt und der Nächste ist der Petrus. Sonnenklar. Kannst nichts machen. Und dann heisst es auch hier in Vers 4, als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Abteilungen von 4 Soldaten. Wir können ja rechnen, das sind 16 Full-Time-Equivalents, würde man heute im Geschäft sagen, die den Auftrag haben, den Mann zu bewachen, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, also der Herodes, ihn nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. Also der Plan ist völlig klar gewesen. Und alles ist minutiös darauf vorbereitet gewesen, dass das passieren kann. Der Herodes hat keine Eventualität zulassen, dass die Ermordung nicht geschehen kann. Sonst hat er ja nicht 4x4 Soldaten abgestellt, für nur das zu machen. Und jetzt überspringen wir den Vers 5 ganz bewusst und gehen direkt zum Vers 6 und dann heißt: Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt. Und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Also Grossaufgebot. Mehr als in unseren Kisten heute passiert. Dort gibt es ja auch Hochsicherheitstrakt. Ich weiss jetzt nicht, wie viele das dort in der Nacht sind. Ich habe mal gehört, man hat aufgrund der jüngsten Ausbrüche hat man die Nachtwache verstärkt. Aber es sind nicht 16 Leute gewesen, die hier rund um durchgewacht haben. Also, jetzt ist eigentlich alles klar, damit der Herodes das nächste heroische Morddrama kann der Juden zeigen nach dem Passer. Das hätte er eigentlich wollen. So. Und jetzt haben wir doch hier den Vers 5 gehabt, oder? Einmal. Er ist jetzt halt rausgefallen, weil er viel wichtiger ist, nämlich am Anfang. Und was steht jetzt hier wieder? Wir lesen es noch einmal und jetzt verstehen wir es viel besser. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber, und jetzt kommt genau das Vetorecht. Jetzt haben ein paar etwas hier dagegen. Und es heisst jetzt hier, und das wollen wir auch gerade am Anfang festhalten, es heisst nicht aber der Hinz oder der Kunz, sondern aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, hoppla. Da haben wir eine Differenz zwischen denen und vielleicht mir. Aber wir kommen dann später noch auf das Gebet, weil die Bibel ist ja eben so etwas von kristallklar und human, dass wir das Gebet, das hier angesprochen wird, später dann noch ein bisschen tiefer lernen können. So, also jetzt kommt das Aber, ist das Gebet der Gemeinde. Und da haben wir eigentlich schon den Erklärung, um was es geht in der Botschaft, aber dass aber die Gemeinde betete. Jetzt wollen wir aber noch unser Augenmerk auf den Vers 6 wiederlegen. Da haben wir den Petrus Und was hat er gemacht? Er hat gepfuset. Hat er Schiss gehabt? Denken wir an die Verkündigung von Simon. Hat er zittert wie ein Espenlaub? Er hat gepfuset. Da war er ruhig gewesen. Und ich glaube persönlich, dass er nicht ruhig gewesen ist, weil er das Gefühl hatte, das wird jetzt sowieso den anders kommen. Der hat völlig damit gerechnet, dass der umgebracht wird. Aber er hat auch angesichts dieser Tatsache hat er eine innere Ruhe gehabt, weil er hat können ruhen in Gott. Und das beleuchtet auch ziemlich brutal unsere Leben. Und ich sage das ganz bewusst von mir. Wie oft habe ich schlaflose Nächte? Dann müssen wir das sagen, ja, dann können wir uns ein bisschen an den Vers 6 von Apostelgeschichte erinnern. Aber wir können ja die Angst nicht selber bewältigen. Aber auch in diesem Zusammenhang haben wir ein Aber. Wir können nämlich alle Sorgen auf Gott werfen. Das sagt uns die Bibel, auch dazu kommen wir noch. Also das ist die Situation, wo wir hier vorfinden. Und wir haben hier eigentlich etwas, wo auch... das ist jetzt falsch, oder? Nee. Jawohl. Das kommt später dann. Wir haben eine Situation vorliegend, wo der Paulus selber beschreibt, in 2. Korinther 4, Vers 8. Und dort hat er mal gesagt, er hat keinen Ausweg sehend. Aber er wusste, er ist nicht ohne Ausweg. Und das ist schön, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Dann gibt uns Gott Situationen in unser Leben, wo wir lernen, dass es eigentlich eine ausweglos scheinende Situation ist. Aber er schafft einen Ausweg. Und was wir daran erkennen müssen, und das ist auch ein wichtiger Punkt hinter dieser ganzen Geschichte, die Größe Gottes, dass er in einer ausweglosen Situation einen Ausweg schafft, können wir nur dann erleben, wenn wir tatsächlich in einer ausweglosen Situation sind. Also diese Lehre, diese Erfahrung, das Glaubensvertrauen bekommen wir nicht, indem wir immer auf der Sonnenseite sind. Darum lässt Gott auch schwierige Situationen in unserem Leben zu, damit er sich in diesen schwierigen Situationen gross machen kann. Und uns aufzeigen, der Bündner sagt so ein berühmtes Wort, Pazifik, oder? Gott kommt wie zu uns und sagt, Moment mal, keine Angst. Jetzt zeige ich dir, dass es einen Ausweg gibt. Und darum sagt der gleiche Paulus im gleichen Brief, ein bisschen weiter vorne, sagt er, ich kann nur andere Menschen mit dem Trost trösten, wo ich zuvor selber von Gott bekommen habe. Ja, jetzt auch hier wieder eine kritische Frage. Was ist für eine Situation vorliegend, wenn ich Trost brauche? Eben eigentlich eine, wo ich ansonsten trostlos wäre. Also nicht so eine schöne Situation. Und jetzt lehrt uns Gott in solchen Situationen, indem er uns tröstet. Und der Paulus sagt von diesen Situationen, ich kann anderen Trost geben, weil ich mit dem Trost, den ich zuvor selber tröstet worden bin. Da sehen wir die Zusammenhänge. Oder? Und wir wollen lernen, in ausweglos scheinenden Situationen, wie das der Paulus in 2. Korinther 4, oder 4 Vers 8 beschreibt, dass wir dort nicht einfach sagen, es ist alles ausweglos. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Text. Die Gemeinde hat haargenau gewusst und eigentlich vermutlich müssen sagen, im Petrus geht es genau gleich miserabel wie im Jakobus. Der wird geköpft. Und trotzdem haben sie gebetet. Es ist nicht gerade geschrieben, was sie gebetet haben. Vielleicht haben sie gesagt, schau, schenk du, dass er ruhig schlafen kann. Dann haben wir das Resultat bereits da. Aber Gott hat noch einen anderen Plan gehabt. Und das ist jetzt das, was wir lesen in Apostelgeschichte 12, Vers 7. Und siehe, das ist auch immer interessant, wenn die Bibel es redet sehr präzise und sagt, Achtung, jetzt müsst ihr anschauen. Jetzt müsst ihr mal hören, oder? Und siehe, ja. Der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, hey, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. So, jetzt kommt Bewegung in die Sache. Und zwar, es geht schnell. Und das ist eben auch etwas, was wir immer wieder feststellen. Es ist manche Situation hoffnungslos. Und dann macht es Peng und plötzlich ist eine Lösung da. Ich kann das schon sagen. Ich habe eigentlich immer das, was ich jetzt brauche, finde ich nicht. Wenn ich irgendeinen Vertrag sollte haben, jetzt dringend, dann suche ich in meinen Bergen. Ich finde alles, was ich vorher nicht gefunden habe. Außer der blöden Vertrag. Und ich habe jetzt x-mal schon dürfen Erfahrung haben, dass ich gesagt habe, Herr, ich brauche jetzt wirklich den Vertrag. Und dann schaust du auf eine andere Biege und siehst ihn. Ich glaube nicht, dass man das einfach verselbstverständlichen kann. Aber das Prinzip, dass Gott immer einen Weg offen hat, das dürfen wir schon mitnehmen. Vers 8. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Jetzt ist interessant, gewisse Sachen, wenn Gott eingreift, passieren von allein. Die Ketten sind aufgegangen. Er hat nicht gesagt, komm, reiss mal an diesen Ketten. Nein, back, die sind weg. Und trotzdem, und da sehen wir auch bildlich, um was es geht, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Also sei bereit, jetzt etwas zu machen. Mach die auf, oder? Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und das ist ja auch das Gleiche, was Gott uns sagt, folge mir nach. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern er meinte, eine Erscheinung zu sehen. Und auch das ist symptomatisch. Oft passiert in unserem Leben Situationen, man merkt, es passiert irgendetwas. Aber wir haben nicht so wirklich den klaren Durchblick. Jetzt kommt Schritt 1, jetzt kommt Schritt 2, dann kommt Schritt 3. Aber es passiert, man merkt, es passiert etwas. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache, also die anderen, die da angestellt waren, oder? Und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter. Und alsbald verließ ihn der Engel. Jetzt ist er das. Jetzt braucht er Gottes Hilfe in dem Moment gerade nicht mehr. Und wir sehen eine wunderbare Befreiung hier. Und dann heißt es in Vers 11, und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Gott hat aber gesagt. Also, der Petrus hat an dieser Situation etwas gelernt. Aber es war keine einfache Situation. Und ich glaube, wir alle zusammen lernen dann sehr effektiv, wenn uns Gott aus nicht einfachen Situationen herausbefreit. Und manchmal sind es lapidare Dinge im Alltag, wie ich finde den blöden Vertrag nicht. Lernen wir doch einfach, das Gott anzuvertrauen. Auch die kleinen Sachen vom Alltag. So, und jetzt haben wir eigentlich so die Situation, dass wir sagen, also das ist ja alles wunderbar gelaufen und das muss ein unwahrscheinlich glaubensstarkes Gebet gewesen sein von den Gläubigen in diesem Haus. Und das ist jetzt eben auch so schön, wie die Bibel uns das illustriert, wie das Gebet jemand könnte reingesehen haben. Vers 12. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Da haben wir sie also die Gemeinde. Als er aber an das äußere Tor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu horchen. Nicht mal Kloster noch. Da sehen wir, wie die Schiss hatten. Er hat einfach gesagt, du, komm, klingeln, zack, aufmachen, sondern mal losen, oder? Und wir sehen auch das äußere Tor. Das heisst, da wird es wahrscheinlich mehrere Türen gehabt, hinter denen sie sich versteckt haben. Und ich glaube, wir sehen hier ein bisschen auch die Gemeinde Jesu im Zweiten Weltkrieg. Die haben sich sehr oft zu Unterstunden in den Keller versammelt und haben auch mehrere Türen gehabt und sind zuerst schon mal gelesen, was draussen ist. Also, so ist das passiert. Die Magd ist gekommen, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, also die hat ihn sofort erkannt, tat sie vor Freude das Tor nicht auf. Sag mal, was bist denn du für eine? Lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. So, ist doch schön. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist ein Engel. Kritische Frage, wie steht es mit dem Glauben von den Leuten, die ja gebetet haben? Herr, schenk du irgendeinen Ausweg und jetzt ist er da? Nein, das kann nicht sein. Vielleicht geht es uns auch so, wir beten. Wir nehmen jetzt mal an, dass es nicht einfach nur ein auswendig gelehrtes Gebet ist. Da sieht man eben auch, Gebet ist, und da kommen wir darauf noch, ist ein Ausschütten von unserem Herz zu Gott. Ist Vertrauensgemeinschaft, ist ein Gebet. Und der Petrus hat gesagt, klopfte weiter an. Als sie nun aufmachen, sahen sie ihn und entsetzten sich. Vers 16. Die Gemeinde war entsetzt, so sagt der Luther. Elberfelder heißt außer sich. Und Schlachter sagt erstaunten sehr. Ich glaube, das gibt ein gutes Bild. Die Hoffnung für alle sagt vor Freude außer sich. Also es sind die zwei Elemente in dem Urtext drin, die Freude und trotzdem eigentlich ein wahnsinniges Erstaunen. Freude und auch Überraschung, aber wir müssen schon oder dürfen schon sehen, das sind auch schwache Menschen gewesen. Aber sie haben trotzdem gebetet. Und es ist nicht ihr Gebet, wo die Lösung gesehen ist. Doch, es ist die Lösung. Aber es ist Gott, der gelöst hat. Und das Gebet ist also in einer Schwachheit und der Angst, die haben Schiss gehabt, sonst hätten sie sich nicht so versteckt. Und das ist völlig nachvollziehbar. Wir hätten genau gleich Schiss. Oder noch mehr. Und dann sagt der Petrus, also heißt im Vers 17, er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte und sprach, verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern, dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. So, jetzt haben wir die ganze Episode durchgemacht. Und wenn uns einfach noch einmal ein paar Punkte jetzt auch bezüglich dem Gebet oder dieser Situation vor Augen führen, da ist der 2. Korinther 4, Vers 7 bis 11. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. Das wird Gott zeigen. Nicht mehr sind die, die es im Griff haben. In vielen Kreisen wird Gebet, oder sagen wir mal, in gewissen Kreisen wird Gebet als so etwas Vollmächtiges gepriesen und man wird manchmal der Eindruck nicht los, dass dann am Schluss die beten, sind die Starken. Wir haben keine Chancen als Menschen. Der Einzige, der etwas die Differenz macht, ist Gott. Und Gott möchte auch, dass wir uns dessen bewusst sind. Wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, sagt der Paulus, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Wir sehen hier unsere Schwachheit, die wir erkennen, unsere Notlage ist der Grund oder der Nährboden, wo sich die Größe Gottes offenbaren kann. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. Das ist das, was uns der Paulus sagt über die notvollen Situationen. Und jetzt zum Gebet, oder sagen wir so, ich habe vorher schon gesagt, Gebet ist nicht irgendwie ein Floskel, ein auswendig gelehrtes Wording vorzutragen, sondern Gebet, und das sehen wir aus diesen drei Versen stellvertretend, es gibt noch viele, viele andere Stellen, die uns das vor Augen führen, dass Gebet letztendlich eine Gemeinschaft ist von Menschen, die auf Gott vertrauen. Und wie wir ja wissen, ist, dass das genau das, was Gott am meisten sucht. Dass wir ihn lieben, dass wir unsere Anliegen bringen. 2. Mose 14, Vers 14. Das ist beim Auszug vom Volk Israel aus der Gefangenschaft von Ägypten. Dort hat Gott gesagt, der Herr wird für euch streiten. Und ihr werdet stille sein. Gott ist der, der strittet. Und da gibt es ja eine sehr schöne Illustration in Form von einem Witz. Da war ein kleiner Bub gesehen und der hat plötzlich die Bibel gelesen und hat plötzlich sich wahnsinnig gefreut. Und dann ist ein Herr zu ihm gekommen und hat gesagt, warum freust du dich so? Und dann hat der Herr gesagt, ja, weißt du, das stimmt schon, das steht da, dass das Volk Israel da durch das Schilfmeer ist und das alles auseinandergegangen ist und so weiter. Aber das musst du nicht so wörtlich nehmen. Das ist eigentlich gar nicht ein tiefes Meer gewesen. Das ist so eine Untiefe gewesen, so wie ein Sumpf, oder? Und dann ist der Bub ein bisschen enttäuscht gewesen, weil jetzt hat er sich so gefreut über das geteilte Meer. Und dann hat er weitergelesen und ein paar Sekunden später hat er sich wieder gefreut, wie verrückt. Dann ist der Mann wieder gekommen und hat gesagt, was ist denn jetzt los? Dann hat er gesagt, und der Gott hat in einem seichten Untief das ganze Ägypter herersüft. Da seht ihr, es macht einfach ein Problem, wenn wir anfangen, die Sachen wegdiskutieren. Und darum, der Herr strittet und ihr werdet stille sein. Und das hat das Volk Israel an vielen Sachen gelernt. Durchgang durch den Jordan, Auskundschaften. Wir können die nicht mit eigener Kraft schlagen, die Riesen. Konsequenz, 40 Jahre Wüstenwanderung. Alle diese Sachen sehen wir am Bilderbuch vom Alten Testament. 1. Petrus 5, Vers 7, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhört zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Und jetzt haben wir hier eigentlich in dieser Stelle eine unwahrscheinlich starke Formulierung, dass Demütigung heisst nicht mit einzogenem Kopf die ganze Zeit umeinander laufen. Demütigung heisst, Moment, ich habe die Situation nicht im Griff. Das ist Demütigung. Und ich bringe meine Sorge jetzt zu dir. Ich vertraue mir dir, du grosser Gott, an. Ich bringe meine Sorgen dir an, denn du bist besorgt. Das ist das Gebet, wo Gott verherrlicht, wenn wir in die Gemeinschaft hineinkommen und Gott sagt nicht, jetzt bitte schon wieder, jetzt hast doch du die Geschenke gestern schon gehabt, oder? Sondern nein, bringen wir die Sachen. Und bringen wir sie viel schneller, statt selber zu wursteln. Jakobus 5, Vers 16. Bekennet also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Auch hier wieder die Herzensverbindung, der Glaube, wo wir raussehen. Also zusammenfassend können wir sagen, das Gebet ist eigentlich ein Anvertrauen Gott. Es geht rein, es braucht, wir müssen keine Glaubenshelden sein. Die anderen haben sich versteckt, die haben Schiss gehabt, aber sie haben trotzdem gebetet. Und sie haben nicht gebetet und Herr, und jetzt zeigt das größte Wunder, das du kannst. Wir wissen nicht genau, was die gebetet haben. Aber wir haben Indizien, dass es denen auch nicht so wohl gesehen ist in dieser Situation. Und Gebet ist das Aber der Gemeinde. Und ich kann das eigentlich auch wirklich sagen, weil wir haben bei der Carmel-Mission, versteht sich ja eigentlich als eine Gebetsmission. Und was da unter Muslim passiert, ist menschlich nicht mehr nachvollziehbar. Also jetzt haben wir gerade alles das, was im Sudan passiert, da der Diktator weg. Seither läuft das Evangelium im Sudan wie verrückt. Können wir dann im Mai noch darauf zurück. Oder? Die Carmel-Mission ist gegründet worden von Johannes Seitz. Und die Gründung ist unter dem Oberbegriff, hat er das gemacht. Lass uns mal sehen, was Gott mit dem Gebet von ein paar armen Schluckern macht. So richtig württembergisch Ausdruck. Paar arme Schlucker. Was Gott aus einem Gebet von ein paar armen Schluckern macht. Und die Carmel-Mission geht hier die Gebetsbriefe raus und wir haben vor allem sehr viele Leute in Altersheim, die sich täglich zusammenfinden zum Gebet. Das ist das Aber der Gemeinde. Und wir staunen, was passiert. Und wir können es mit Freude lesen in den Reportagen. Da sind wir auch sehr dankbar, dass wir hier auf dem Laufenden gehalten werden dürfen. Das Aber der Gemeinde. Und ich glaube, auch hier, wenn wir noch abschließend noch etwas festhalten, die Geschwister, die haben sicher auch jeder für sich daheim gebetet. Aber sie sind zusammengekommen. Haben gemeinsam gebetet. Das sehen wir hier in der Apostelgeschichte. Und das ist vielleicht auch eine Überlegung, die wir einfach mitnehmen wollen. Dass, wo zwei oder drei zusammen sind, hast du schon gesagt, einleitend, ist Gott mitten unter ihnen. Und auch das wollen wir ernst nehmen und einfach mitnehmen aus dem heutigen Morgen. Nicht unsere Intelligenz, nicht unser Powerplay, nicht unsere möglicherweise Millionen, die wir können investieren irgendwo, spielen eine Rolle, sondern dass wir uns im Vertrauen Gott alle Sorgen bringen. Und nicht nur unsere Sorgen, sondern auch im übertragenen Sinn die Sorgen von Petrus in der Kiste. Und das hat die Gemeinde gemacht. Wir wollen zum Schluss noch still werden und beten. Wir danken dir, Jesus Christus, dass wir einfach die Bibel haben, die so kristallklar und eindrücklich auch redet, die uns Geschichten bringt, die uns auch die ganzen Situationen ungeschminkt vor Augen führt. Danke, dass wir dürfen den Heiligen Geist haben, der uns in die Sachen hineinführt. Und wir wollen dir auch Dank sagen jetzt für das, was wir hier dürfen sehen. Wir wollen jetzt nicht primär die wundersame Errettung von Petrus sehen, sondern einfach, wie die Gemeinde sich versammelt hat, wie du dich grosser Wesen hast in dieser Notsituation, wie du dich verherrlicht hast. Und so haben wir auch als Gemeinde vor dir angekommen und darum bitten, dass wir aus diesem Text heraus lernen, dass wir Konsequenzen auch in unserem Leben haben und dass wir vor allem jeder persönlich, aber auch zusammen untereinander, wir sehen die Bedeutung vom Gemeindegebet, sehen wir hier an diesem Beispiel, dass wir einfach vor dir in das Vertrauen hineinkommen und die Sorgen bei dir anlegen und dich verherrlichen, indem wir auf dich vertrauen. Wir danken dir für alles, was du uns schenkst und dass du uns auch hier weiterbringen möchtest. Amen.